Moin. Das war das einzige Wort, was ich in Friedrichshafen am Bodensee immer in der Bäckerei zur Verkäuferin gesagt habe. Moin. Aber ich habe mir sagen lassen, Moin ist ja die Übersetzung des hebräischen Shalom. Also von daher kann man das zu jeder Tageszeit sagen. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Manche Gesichter kenne ich noch recht gut. Andere sind, ach Helmut. Ich grüße dich. Wieder ein neues Gesicht oder auch ein altes. Ja, wir waren 13 Jahre jetzt in Friedrichshafen, nachdem wir 23 Jahre in Meppen gewesen sind, meine Frau und ich. Und am 1. April war dann tatsächlich mein Ruhestand angesagt. Und ich habe dann vom ersten Tag an mir ein Schweigegelübde auferlegt. Ein halbes Jahr lang keine Predigt, keine Aufgaben, nur musikalisch durfte ich mich engagieren. Aber sonst nicht. Ihr seid heute mein Versuchskaninchen und ich hoffe, dass es noch geht mit dem Predigen. Denn wenn man ein halbes Jahr nicht gepredigt hat, ist das wie eine Ersterfahrung. Aber wir haben einen Gott, der reden will und darum geht es eigentlich, dass er zu Wort kommt, dass er spricht. Und dass wir durch die Worte, die ich sage, hindurchblicken können auf das, was Gott uns heute Morgen sagen will. Ich habe meine Predigt überschrieben mit den Worten Gedanken über die Endzeit. Liebe Gemeinde, die Zeit, in der wir leben, ist brutal. Und ich finde, sie ist entlarvend böse. Und sie ist furchtbar kompliziert. Viele wissen nicht mal mehr, wie sie in unserer Zeit noch glauben können. Ich höre immer mehr von Leuten, auch aus freikirchlichen Kreisen, die aufhören zu glauben, weil sie die Wirklichkeit nicht mehr mit ihrem Glauben zusammenbekommen. Und dann ist da der Mensch, der so viele furchtbare Katastrophen verursacht in unserer Welt. Ob das Hungersnöte sind oder wie jetzt in den Nachrichten zu hören war, im Jahr 2023 sind 370 Millionen Mädchen und Frauen vergewaltigt worden. Was für eine Summe! 370 Millionen. Oder es ist, ich glaube, es war in der letzten Woche oder vorletzten Woche ein Portal ausgehoben worden für Kinderpornografie. 100.000 Kunden allein auf diesem Portal. Was ist eigentlich los mit uns Menschen? Was passiert da eigentlich in unserer Welt? Und wer regelmäßig seine Bibel liest, dem wird auffallen, dass die Schreiber des Neuen Testamentes häufiger mal über Fragen der Zukunft spricht. Auch Jesus selbst hat das getan, Paulus hat das getan, Petrus hat das getan. Wir können das in den Briefen nachlesen. Selbst Jesus war es enorm wichtig, seinen Jüngern vor Augen zu führen, was kommen wird. Und damit hat Jesus nicht einen endzeitlichen Terminkalender festgelegt, sondern es geht ihm darum, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen verstehen, was da auf uns zukommt. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Die Wiederkunft Jesu wird dabei so häufig genannt, dass wir gut daran tun, uns mit zukünftigen Dingen zu beschäftigen, ohne eine geistliche Wettervorhersage zu machen. Wir müssen gerade bei diesem Thema seriös bleiben und ernsthaft, denn gerade dieses Thema ist für viele ein Anlass, sehr extreme Positionen einzunehmen. Jesus hat einen ganz, ganz wichtigen Satz zu diesem Thema gesagt und den möchte ich sehr bewusst auch an den Anfang stellen. Es steht im Johannes 14, Vers 3 und hört gut zu, es ist ein ganz wichtiger Vers. 14, Vers 3, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also da passiert was im Himmel, während wir hier sitzen. Ganz offenbar ist Jesus dabei, eine Stätte für die Leute zu bereiten, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, weil er möchte, dass wir bei ihm zu Hause sind. Und das ist die wichtigste und gründlichste Perspektive, die wir brauchen, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Jesus baut ein Zuhause für den, der glaubt. Seine Liebe zu dir ist dermaßen groß, dass er am Ende der Tage dafür sorgen wird, dass deine Gemeinschaft mit ihm niemals endet und auch der Tod diese Gemeinschaft nicht zerstören kann. Und dabei gibt es so unglaublich viele Dinge, die uns Menschen erschüttern können. Mein letztes Dienstjahr war davon geprägt, dass ich 9 Brüder und Schwestern beerdigen musste. Das sind fast 5% meiner Gemeinde gewesen. Und da waren richtig gute Freunde dabei. Das ging so weit, dass ich nach der neunten Beerdigung zu Gott geschrien habe und habe gesagt, Herr, es reicht jetzt, ich kann nicht mehr. Die Wirklichkeit auf dieser Welt ist manchmal so unglaublich kräftezehrend, dass mein Glaube auch herausgefordert wird. Und ich möchte das sagen, weil mir das ganz wichtig ist, wer von euch Zweifel kennt, der lebt nicht in Sünde. Zu zweifeln ist keine Sünde, sondern es ist eine Krise meines Glaubens. Es kostet mich einige Körner im Glauben, wenn mein bester Freund und Drummer, mit dem ich viel Musik gemacht habe, stirbt an einer Lungenentzündung. Zwischen Diagnose und Tod lagen gerade mal 2 Monate. Und mich hat es nicht gewundert, dass ich zu Gott geschrien habe. Ich möchte euch fragen, was ist deine aktuelle Last? Was lässt dich in deinem Herzen heute Morgen schreien? Ich bin mir sicher, dass Gott das sieht und dass er das hört und er sagt dir persönlich, ich komme wieder, weil ich eine Stätte für dich bereitet habe. Der Tag kommt, an dem es nichts Trennendes mehr gibt zwischen ihm und uns. Die Wiederkunft Jesu ist eines der markantesten Ereignisse für uns Christen. Selbst der bekannte Evangelist und Gemeindegründer Paulus war ein mutiger und klarer Bekenner des Evangeliums, aber er war auch ein prophetischer Schreiber, der einen Blick in die Zukunft gemacht hat. Und wir sehen es auch bei Petrus in manchen Abschnitten, wie er die Zeit analysiert hat, in der er lebte, weil er den Christen seiner Zeit deutlich machen wollte, was ihm wichtig ist. Und nochmal, es geht nicht darum, geistliche Wettervorhersagen zu machen, wo man ganz genau weiß, was kommen wird. Darum geht es nicht. Die Bibel warnt uns eigentlich vor 3 Dingen. Ich habe einen Pointer bekommen, ich hoffe, das klappt. Jawohl. Vor diesen 3 Dingen warnt er uns. Das ist die Blauäugigkeit im Blick auf die Zukunft. Die Bibel spricht genau darum, so häufig von der Wiederkunft, damit wir nicht blauäugig nach vorne gehen. Oder, dass wir schwarz sehen, ist ein echtes Problem. Immer wieder taucht das auf, dass Menschen ganz schnell eine dunkle Folie der Zukunft zeichnen und ganz vergessen, was an Verheißungen über die Wiederkunft Jesu in der Bibel geschrieben steht. Und die Hoffnungslosigkeit. Jesus möchte nicht, dass du hoffnungslos in die Zukunft gehst. Im Blick auf die Gegenwart und auf die Zukunft will er in deinem Leben Hoffnungslosigkeit vermeiden. Und was heißt das, wenn wir das positiv formulieren? Es heißt, dass ich einen erwartungsvollen Blick behalte nach vorn. Heinemann hat einmal gesagt, die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. Das heißt, dass Gott sich wünscht für mich, dass ich die Perspektive seiner Wiederkunft in meinem Herzen bewahre und dass ich weiß, dass dieser Gott immer für mich ist, immer. Er wünscht sich, dass wir Stabilität im persönlichen Glauben erleben, trotz der Entwicklungen in unserer Zeit. Was unternimmst du, um dein Leben mit der Hilfe Gottes stabil zu formen und zu erleben? Was tust du, um stabil im Glauben zu sein? Das Dritte, was die Bibel erwartet, ist, dass wir hoffnungsvolle Herzen im Blick auf die Wiederkunft Jesu haben. Jesus sagt nicht umsonst, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. Wer wacht, der erwartet etwas. Wer wacht, der wird nicht einfach von den Entwicklungen überrascht. Er weiß, was kommt. Er weiß nur nicht, wann was kommt. Was also kommt denn auf uns zu? Paulus schreibt im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 11 folgendes. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voller Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen. Frauen, in deren Leben sich die Sünden angehäuft haben und die ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind. Die immerzu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. So wie einst die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres sich Mose widersetzten, so widersetzen sich auch diese Irrlehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird ebenso offen zutage treten, wie es bei jenen Zauberern der Fall war. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu tragen hatte. Entschuldigt, aber soweit dieser furchtbare Text. Was schreibt Paulus hier alles? Wir gehen gleich darauf ein. Aber lass mich diese Auslegung mit einem Beispiel deutlich machen. Viele von euch werden den Namen Jochen Klepper kennen. Er war in der Nazi-Zeit auf seine ganz eigene Weise ein Prediger des Evangeliums. Und er erlebte die Nazi-Diktatur wie eine dunkle Nacht, in der Schrecken und Terror regierten. Niemand war sich seines Lebens sicher. Wer nicht mit der Masse grüllte, der drohte, bestraft zu werden. Und als die Nazis 33 die Macht an sich rissen, begann für bekennende Christen und für viele, viele Volksgruppen eine dramatische Zeit, eine Zeit unglaublicher Bedrängnis. Jochen Klepper sah diese Zeit kommen und er drückte interessanterweise seine Gedanken in einem Weihnachtslied aus. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Was für ein wunderbares Gedicht. Es hat mich erinnert daran, dass meine Mutter, die bereits 91 Jahre alt ist, ein Gebet mit uns gebetet hat, an jedem Abend, das ungefähr so lautete: Ich bekomme das nicht mehr aus meinem Kopf. Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Und das ist vielleicht einer der Gründe, weil meine Mutter das mit mir gebetet hat, ich ein glaubensoptimistischer Mensch geworden bin. Ich verstehe nicht alle Dinge, die in meiner Welt passieren, aber ich weiß, dass es einen Gott gibt, der mehr ist als das, was ich sehe. Das Böse nimmt immer stärker den Raum in unserer Gesellschaft ein. Die Entwicklung ist eine gottlose. Das war schon zur Zeit des Paulus oder auch zur Zeit von Jochen Klepper so. Christliche Werte werden auf dem Altar der Nazi-Ideologie geopfert. Und darum dichtete Klepper, der Tag ist nicht mehr fern. Gemeint ist nicht das Morgenrot am Morgen, sondern gemeint ist das Morgenrot der Welterlösung, so hat das mal jemand genannt. Der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommen wird in aller Macht und Herrlichkeit, dieser Tag ist nicht mehr fern. Aber wie fern er ist, das kann ich euch heute Morgen nicht sagen. Was unser aller Leben an Entwicklungen, an Kriegsnachrichten, an schwersten Themen angreifen will, wird von dem auferstandenen Jesus kontrolliert. Ohne dass wir immer sehen, dass er da ist. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist das gute Vorzeichen für unser aller Leben. Habt ihr heute Morgen den Regenbogen gesehen, der über uns stand? Was für ein wunderbares Zeichen. Es ist das Zeichen nach dem ersten Buch Mose, von dem Gott sagt, wenn ich diesen Bogen sehe in den Wolken, dann will ich des Bundes gedenken. Er hat ihn nicht für uns Menschen in die Wolken gesetzt, sondern für sich selbst. Er will seines Bundes mit uns gedenken. Jochen Klepper war mit Johanna Stein verheiratet. Als jüdische Witwe brachte sie zwei Töchter mit in die Ehe, aber noch 1942 scheiterte die Ausreise ihrer jüngsten Tochter in das rettende Ausland. Die Deportation der ganzen Familie stand unmittelbar bevor. Mischehen zwischen Deutschen und Juden sollten zwangsweise aufgelöst werden. Was für eine Not und was für eine unsägliche Entwicklung für diese Familie. In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember nahm sich die gesamte Familie das Leben. Die letzte Eintragung in das Tagebuch von Jochen Klepper lautete so: Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Liebe Gemeinde, wenn das Böse in der Welt Raum greift, dann gerät die christliche Hoffnung wirklich unter Druck. Dann wird es manchmal ganz schwer uns ums Herz. Wenn wir beobachten, was in der Welt abgeht, kann man verzweifeln. Wie oft habe ich diese Frage gehört, Jan, glaubst du, dass Jesus bald wiederkommt? Manche haben es dann sogar nicht als Frage formuliert, sondern du glaubst doch auch, dass Jesus bald wiederkommt. Ich muss euch ehrlich gestehen, dass mein Verständnis für diese Sätze nicht sehr groß ist. Habt ihr die Worte aus dem Mund Jesus schon einmal gehört? Ihr werdet hören von Kriegsgeschrei, von Hungersnöten und. Und dann sagt Jesus, aber das Ende kommt noch nicht so bald. Ich weiß es nicht, liebe Geschwister, wann er kommt. Aber kommt er wieder? Mit Sicherheit kommt er wieder, weil sein Werk noch nicht vollendet ist. Jede Generation hat das Evangelium auf ihre eigene Weise gehört und ihr hört es auch. Und die Frage wird immer sein, bin ich tatsächlich auf der Seite des Siegers? Ist Jesus mein Herr, mit dem ich lebe? Und ich wiederhole meine Frage, die ich gerade bei diesem Thema eigentlich immer ganz wichtig finde. Was bedeutet eigentlich bald für einen Gott, der ewig ist? Wer sagt, dass Jesus bald wiederkommt, hat keinerlei Informationen über Gottes Termine erhalten. Und wenn jemand sagt, Jesus komme unmittelbar, dann hat er diesen Impuls nicht von Gott. Sein Wort sagt uns etwas anderes. Es ist eine Hoffnung. Ja, es ist völlig irrelevant, ob wir ihn heute oder morgen erwarten. Entscheidend ist nicht, wann wir ihn erwarten, sondern entscheidend ist, dass wir ihn erwarten. Wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. Wie viele Menschen, auch tiefgläubige Menschen, haben geglaubt, dass in der Corona-Krise Jesus Christus wiederkommen wird? Wie viele? Und wir sind schon wieder 3 Jahre raus. Oder 2,5. Corona hat nicht den geringsten Einfluss auf den Zeitpunkt für das Kommen Christi gehabt. Und auch nicht die Kriege in Gaza, im Libanon oder auf dem afrikanischen Kontinent, wo auch immer. Alle diese Ereignisse bringen uns Tag für Tag der Wiederkunft einen Tag näher, ohne zu wissen, wann er kommt. Wir dürfen uns nicht mitreißen lassen zu einer unmittelbaren Naherwartung. Wir brauchen eine Stetserwartung. Und eine Stetserwartung geht immer davon aus, dass Gott da ist. Petrus sagt einmal, bei dem Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Wenn man das wörtlich verstehen würde, dann kommen wir zu folgendem interessanten Ergebnis. Jesus ist vor 2 Tagen geboren worden, aus göttlicher Sicht. Abraham hat vor 4 Tagen auf dieser Erde gelebt, für etwa 4 Stunden. Martin Luther ist vor 10 Stunden begraben worden. Was also ist Endzeit? Ich lese euch einen Text aus dem Petrusbrief. Er steht in Kapitel 3, 14 bis 18. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Hab gar nicht weitergeschaltet, ne? Entschuldigt. Na? So. Also, erweist euch als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen Heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Ihr, liebe Freunde, wisst nun schon im Voraus Bescheid. Darum seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann auch am großen Tag der Ewigkeit. Das ist das Konzept Gottes. Und Petrus beendet diesen Abschnitt mit einem kräftigen Amen. So sei es. Spekulationen bringen uns nicht einen Schritt weiter in unserem Glauben. Du sollst dein Denken nicht ständig mit diesen Dingen und Fantastereien anreichern. Das macht das Denken konfus und das bringt Unsicherheit im Glauben. Zieh dich nicht aus deinem Alltag zurück, nur weil er bald kommen könnte. Petrus sagt, gebt Acht, dass ihr euren festen Stand nicht verliert. In Christus. Irrige Ansichten gibt es in dieser Welt genug. Davon wird immer eine Gefahr für dich ausgehen. Aber Gott will dich und mich zutiefst gründen in seinem Wort. Denn wer gegründet ist, der ist verwurzelt. Und das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir verwurzelt sind in ihm. Warum hält Petrus das für wichtig? Nun, wenn uns die Mitte unseres Glaubens verloren geht, dann wären wir nach allen Seiten beeinflussbar. Wir können mitgerissen werden. Und was schreibt Paulus? Seid ihr darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit werden wird? Und ich habe fast den Eindruck, als wenn die Bibel uns dazu ermutigt, beobachtet eure Welt, in der ihr lebt. Sprecht nicht davon, ach, die böse Welt da draußen. Die böse Welt ist ja manchmal auch drinnen. Wir sind manchmal ein Spiegelbild für das, was außerhalb Gemeinde läuft. Was schreibt Paulus? Ich habe euch 5 Dinge mitgebracht. Ein fataler Egoismus ist der neue Götzen der Menschen in der Endzeit, sagt er. Jörg Swoboda, ein baptistischer Liedermacher, hat einmal ein Lied komponiert, in dem es heißt, erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Vielleicht kennen manche von euch das noch. Dieser Egoismus, sagt die Bibel, ist wie ein Gott, der Mensch ist auf sich selbst fixiert. Das Zweite, interessanterweise nehmen zwischenmenschliche Konflikte zu und sie nehmen in Kauf, dass Beziehungen geopfert werden. Also der Konflikt ist uns wichtiger auszufechten als die Heilung unserer Beziehungen untereinander. Dabei sagt die Bibel, haltet Frieden mit jedermann. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass auch in Gemeinden manchmal jahrzehntelange Konflikte überwintern. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Wir sind ein Spiegelbild, vielleicht deswegen. Das Dritte, wider besserem Wissen hasst der Mensch das Gute. Paulus sagt, sie haben die Wahrheit mit der Lüge vertauscht. Sie haben Gottes Ordnungen außer Kraft gesetzt. Auch da sind wir mitten in der Entwicklung unserer Zeit. Das Vierte, was er sagt, ist, Menschen bauen eine christliche Scheinwelt auf. Es ist nur Schein, aber nicht echt. Es ist nicht ohne den Einfluss Gottes auf unsere Herzen. Es ist ein Christsein ohne Herz, ein Christsein ohne Kraft Gottes. Ja, auch wir Baptisten haben es nötig, dass wir wieder mehr über den Heiligen Geist reden. Jesus sagt, ich gehe, aber ich sende euch einen Beistand. Und wenn es mein Beistand ist, von Jesus gesandt, dann ist er auch die Kraft, die meinen Glauben prägt. Ich habe mal provokant gesagt, Leute, redet doch nicht so viel über Jesus. Redet doch mehr über den Heiligen Geist. Aber das ist ein gefährlicher Satz, ich weiß. Aber Gott bekommt das schon hin. Die Trinität ist ein Geheimnis. Der Heilige Geist ist die wichtige Kraft deines Lebens. Und ein letztes, Verfolgung der Christen ist an der Tagesordnung. Ihr Lieben, in der Zeit leben wir schon lang. Und weltweit werden viele, viele Menschen um ihres Glaubens willen gemordet, muss man sagen. Ich habe einen Bruder, der auch in China gearbeitet hat, der mir kürzlich noch sagte, im Moment ist es ganz schwer, nach China zu gehen, weil die Regierung christliche Versammlungen verfolgen. Und trotzdem wächst die Christenheit in diesem Land um Tausende. Wunderbar. Petrus sagt, wir haben umso fester das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unsere Herzen. Hier hat Jochen Klepper seine biblische Anbindung, der Morgenstern, Jesus, die Lichtgestalt für unser aller Leben. Erlaubt mir eine Frage am Ende meiner Predigt. Wie geht es dir eigentlich zurzeit wirklich? Was fordert dich heraus? Durch was wird dein Leben vielleicht bedroht? Ich wünsche dir von Herzen, dass du wieder Zugang zu den Verheißungen Gottes findest, wenn du sie verloren haben solltest. Und dass dieses Wort nicht wie Wasserperlen von der Duschkabinenwand abperlt, sondern dass es wirklich einen Zugang zu dir findet. Ich weiß, dass es Momente gibt, in denen uns die Verzweiflung im Leben dichter scheint als die Hoffnung, von der Petrus spricht. Manchmal sehen wir keine Lösung, keinen Weg, der weiterführt, und uns fehlt ein guter Rat. Ich war vor einigen Jahren auf einer Konferenz in Braunschweig, einer Leiterkonferenz, auf der Thomas Harry, ein Schweizer Theologe, gepredigt hat. Und er fing plötzlich an zu erzählen und sagte, wisst ihr, Brüder und Schwestern, ich habe manchmal einfach keine Lust, die Bibel zu lesen. Und dann lese ich sie manchmal 3 Wochen nicht. Und man spürte schon ein Raunen im Saal. Wie geht das denn, Christ sein ohne? Und da, er ist doch Leiter. Und dann sagt er, wisst ihr, und dann, nach 3 Wochen, dann entdecke ich plötzlich wieder dieses Wort und es hat Kraft für mich und ich lese es, ich freue mich daran und so weiter. Die Masse war erleichtert. Ich auch, aber ich habe gemerkt, er hat sich nicht geschämt zu sagen, wisst ihr, manchmal ist das mit dem Glauben so eine Sache und ich habe auch meine Kämpfe und es ist gut, dass wir das wissen. Vergiss niemals, dass Gott hinter den Kulissen für dich arbeitet. Vergiss niemals, dass hinter den Kulissen der sichtbaren Welt etwas geschieht, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Und deswegen möchte ich euch kurz einige Beispiele deutlich machen von Menschen, die in der Verfolgung leben, die erfahren haben, wie Gott hinter den Kulissen arbeitet. In Vietnam, einem kommunistischen Regime, gibt es eine Minderheit der Hmong. Sie erhielten von der Regierung Radios, um die Grundprinzipien des Kommunismus zu lernen. Beim Hören der Sendungen aber sprang die Radiowelle bei vielen Empfängern um auf ein evangelistisches Programm aus dem Nachbarland. Viele fanden zum Glauben an Jesus Christus, was für eine wunderbare Geschichte. Gott lässt sich nicht in das Licht führen. Er hat seine Wege, wie er seine Leute segnet. Oder ein Beispiel. In Indien lebt ein ungläubiger Mann, der massive Suizidgedanken hat. Eines Tages nahm er sich einen Strick und ging in den Wald, um sich an einem Baum aufzuhängen. Er kam an ein Haus vorbei, klingelte und versuchte von den Bewohnern zu erfahren, was denn wohl der Sinn des Lebens sein könnte. Die hatten keine Zeit, aber, man höre und staune, schenkten ihm eine Bibel, mit der Bitte, doch darin zu lesen. Dieser junge Mann setzte sich an den Baum, an dem er sich erhängen wollte und las in der Bibel. Und er fand zum Glauben an Jesus und nahm ihn als Herrn seines Lebens an. In der Folgezeit lernte er vieles aus diesem Buch und gründete eine Bibelschule mit dem Ziel, dass junge Leute in seinem Land das Evangelium den Menschen verkündigen sollte. Ein Mensch, der verzweifelt ist am Leben, wird zu einem großen Segen für viele in seinem Land. Wunderbar. Und noch ein letztes. Der Iran erlebt in dieser Zeit Tausende an Bekehrungen. Mitten in einem muslimischen Land, in dem es schwer ist, als Christ zu leben. Erst vor wenigen Wochen haben meine Frau und ich am Tisch gesessen nach dem Gottesdienst mit 4 Iranern, die aus ihrem Land erzählt haben. Und es ist tatsächlich so, dass Christ zu sein dort sehr, sehr schwierig ist. Aber Iraner wurden gefragt, wie habt ihr zum Glauben an Jesus Christus gefunden? Und die Antwort war oft die gleiche. Wir haben geträumt. Er ist uns begegnet. Gott hat seine Wege. Und lasst uns gemeinsam an dieses verborgene Wirken Gottes glauben, mitten in der Endzeit. Er handelt nicht erst, wenn er sichtbar kommt. Er handelt heute schon. Er ist heute schon mit dir und mir unterwegs. Und er wird eines Tages kommen, weil er will, so sagt er selbst, dass wir dort sind, wo er ist. Deine Gemeinschaft mit ihm soll nicht aufhören. Und Gott segne dich mit diesem Wissen, denn das gibt deinem Leben eine Hoffnung, die über allem, was dramatisch in unserem Land geschieht, steht. Und darum lade ich euch ein, dass wir ein Lied beten. Das Lied, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und das wollen wir miteinander singen. Ich lade euch ein, aufzustehen, zur Ehre Gottes dieses Lied miteinander singen und unser Vertrauen zum Ausdruck bringen.